Ja, auch von meiner Seite aus ein herzliches Willkommen. Ich freue mich auf die kommenden 90 Minuten und auf die Gespräche mit Ihnen. In einem ersten Teil werden wir auf dem Podium uns unterhalten und in einem zweiten das auch das Gespräch mit Ihnen suchen. Unsere Podiumsteilnehmer sind, Sie sitzen schon in alphabetischer Reihenfolge und so werde ich Sie Ihnen jetzt auch vorstellen, Herr Professor Wilfried Buchmüller. Er erforscht die Zusammenhänge zwischen der Welt im Allergrößten, mit dem Universum, und dem Allerkleinsten, den Elementarteilchen. Also seine wissenschaftliche Leidenschaft gilt der Teilchenphysik und dem frühen Universum. Und so verwundert es nicht, dass er einer der tragenden Wissenschaftler des Sonderforschungsbereiches 676 ist. Teilchen, Strings, wenn Sie wissen wollen, was das ist, fragen Sie ihn bitte nach der Veranstaltung, und frühes Universum, Struktur von Materie und Raumzeit. Studiert hat der Forscher, der an der Universität Hamburg lehrt und leitender Wissenschaftler am DESI ist, Physik in Bonn sowie am Imperial College in London. Nach seiner Promotion zog es ihn zunächst in die USA, an die Cornell University sowie an das Fermilab. Von dort geht es nach München, dann ans CERN in Genf und von dort nach Hannover. Aber er kam dann nicht sofort nach Hamburg, sondern er machte noch einen Abstecher nach Santa Barbara und ans Institut für Theoretische Physik und landete schließlich erst 1990 am DESI und wurde 1992 zum Professor für Theoretische Elementarteilchenphysik an die Universität Hamburg berufen. Herr Buchmüller, eine spontane Frage. Welcher Text in dem Buch hat Sie am meisten überrascht oder fasziniert oder beeindruckt oder hätten Sie am wenigsten erwartet?
Also in dem Buch, mit diesem Buch habe ich eine Reihe von Überraschungen erlebt. Und die Überraschungen betreffen auch die verschiedenen Fachbereiche. Es ging los mit dem ersten Artikel, dem von Herrn Gäder, auf den Sie wahrscheinlich noch zu sprechen kommen. Was ist Wissen? Wir dachten eigentlich, das ist klar, als wir anfingen mit dem Buch. Und wir wollten uns ja gerade damit beschäftigen, wie Wissen entsteht und was Wissenschaft dazu beiträgt, dass man neues Wissen gewinnt, um dann direkt zu Anfang festzustellen, dass es eigentlich gar nicht so einfach ist, überhaupt zu definieren, was Wissen ist. Damit ging es los. Ich könnte durch weitere Beiträge gehen, aber
noch nicht. Ja. Herr Gede ahnt die Frage schon, er denkt schon. Professor Ulrich Gede, er forscht an Grenzen und er sucht nach Brücken. Der Professor für theoretische Philosophie, das sieht man immer, wenn er denkt, er ist Philosoph, an der Universität Hamburg arbeitet an der Grenze von Wissenschafts- und Erkenntnistheorie. Er studiert die logischen Strukturen und Dynamiken unterschiedlicher Typen von Theorien, ich hoffe, ich habe das alles richtig verstanden, und setzt sich mit wissenschafts- und erkenntnistheoretischen Problemen auseinander, die entstehen, wenn komplexe Fragestellungen, wie zum Beispiel das Klima, mit einfacheren Modellen und Simulationen bearbeitet werden. Studiert hat er Physik, Mathematik und Philosophie in Berlin und München. Sein Studium schloss er ab mit einer Diplomarbeit zur theoretischen Kernphysik. Dann wechselte er die Disziplin und promovierte und habilitierte sich im Bereich der Wissenschaftstheorie in Philosophie. 1993 ging er an die Universität Bayreuth und 1999 wurde er an der Universität Hamburg berufen. Sie können ihn auch im Internet sehen und das lohnt sich, finde ich, wirklich. Nämlich auf den YouTube erklärt er, warum man Philosophie studieren sollte. Herr Gede, Sie ahnten die Frage ja schon. Welcher Text hat Sie oder was am Buch hat Sie am meisten fasziniert?
Ja, natürlich die Beiträge meiner beiden Nachbarn.
Also er ist Diplomat, er ist gar nicht Philosoph. Latif. Sie erforschen das Zusammenspiel der Atmosphäre und der Meere, das ein zentraler Antrieb für das natürliche Klimageschehen ist und den Einfluss des Menschen auf das Klima. Früh bereits studierten Sie den El Niño, die stärkste kurzfristige natürliche Klimaschwankung, die ihren Ursprung im Äquatorialpazifik hat und die kleine Schwester davon, El Niño. Auch der Golfstrom steht immer wieder auf Ihrer Agenda. Sie sind Professor an der Universität Kiel und arbeiten am Geomar. Dort leitet er den Forschungsbereich Ozeanzirkulation und Klimadynamik. Bekannt sind Sie als großer Kommunikator und Sie werden nicht müde, die Bedeutung des Klimawandels zu erläutern, verständlich und immer eindringlich. An der Universität Hamburg studierte er Betriebswissenschaften, Mathematik, Physik, Ozeanographie und Meteorologie. Er diplomierte in Meteorologie, promovierte und habilitierte sich in Ozeanographie. Meteorologie und Ozeanographie, Sie haben es eingangs gehört, prägten fortan seinen wissenschaftlichen Werdegang. Bevor er 2003 nach Kiel ging, arbeitete er lange am Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg. Herr Latif, jetzt sagen Sie mir nicht, der Text dieser beiden Nachbarn hat Sie am meisten beeindruckt. Also bitte eine andere Antwort.
Nein, also Sie haben es ja schon gesagt, ich bin im Bereich Klimaforschung tätig. Und ja, was mich am meisten beeindruckt hat, ist, dass letzten Endes alle Beiträge in irgendeiner Art und Weise auch mit dem Klima direkt oder indirekt zu tun haben. Aber darauf werden wir sicherlich auch noch während dieses Abends zu sprechen kommen.
Bevor Sie das Wort bekommen, möchte ich Ihnen drei kurze Stellen aus diesem Buch vorlesen, die mich aus unterschiedlichen Gründen fasziniert haben, als ich es relativ schnell gelesen habe. Es ist ja noch nicht so lange auf dem Markt. Das erste stammt aus dem Text Literaturwissenschaft nach der Postmoderne von Albert Meyer. Die primäre Leistung der Literaturwissenschaft besteht demzufolge darin, ein Bewusstsein für die Eigenart ihrer Gegenstände zu entwickeln. Daher erschwert sie den Zugang zur Literatur, indem sie ihn nach Regeln organisiert und zu verhindern sucht, dass das Lesen mit dem Leben verwechselt wird. The main effect of theory is the disputing of common sense. Common sense views about meaning, writing, literature and experience. In den Begriffen der Systemtheorie stellt sich jegliches Lesen insofern als Beobachtung von Texten dar, während der wissenschaftliche Umgang mit Literatur als Beobachtung zweiten Grades geschieht, weil er selbstreflexiv organisiert sein muss. Dass das theoriegeleitete Lesen diesseits des Common Sense auch ein reicheres, intensiveres Lesen ist als das vorwissenschaftliche, versteht sich nahezu von selbst. Nachdem ich diesen Absatz zweimal gelesen hatte, habe ich verstanden, warum die Bestsellerlisten sich so oft von den Empfehlungen der Literaturwissenschaftler unterscheiden. Sie sehen, man kann ganz viel Praktisches lernen. Der nächste Zitat stammt aus dem Artikel Scheitert der Euro, dann scheitert Europa. Krisen im europäischen Integrationsprozess von Gabriele Clemens. Häufig wird Historikern die Frage gestellt, ob man aus der Geschichte lernen könne, nicht zuletzt, um damit die geschichtswissenschaftliche Tätigkeit zu legitimieren. Historische Situationen wiederholen sich nie eins zu eins. Die wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Umstände und die handelnden Akteure sind jeweils räumlich und zeitlich bedingt unterschiedlich. Von daher kann man aus der Geschichte keine konkreten Handlungsanweisungen für die Gegenwart ableiten. Aber die Beschäftigung mit der Geschichte kann modellhaft Kategorien und Einsichten vermitteln, die der Erkenntnis und Orientierung in der Gegenwart dienen können. Die Einsicht in das Vorhandensein alternativer Handlungsspielräume und in die Veränderbarkeit von Abläufen erzeugt eine kritische Distanz gegenüber als alternativlos deklarierten Entscheidungen. Um auf das eingangs gewählte Beispiel zurückzukommen, lässt der Blick in die krisenhafte Geschichte des europäischen Integrationsprozesses die Behauptung, scheitert der Euro, dann scheitert Europa, fragwürdig erscheinen. Mehrfach sind, wie gezeigt wurde, große europäische Einigungsprozesse, etwa die gemeinsame europäische Armee oder die Währungsunion in den 1970er Jahren gescheitert. Aber immer wieder hat das Scheitern solcher Projekte zu erneutem Ausbruch und neuen Einigungsprojekten geführt. Dies ist eine der Lehren aus der jüngsten europäischen Geschichte, die zu einer kritischen Distanz gegenüber der Gegenwart führt. Ich fand das sehr ermutigend, auch insofern, als ich immer wieder höre, es gäbe irgendwas, was alternativlos sei. Die dritte Stelle kommt aus dem Text Viren überlisten. Globale Virusinfektionen werden beherrschbar, aber drohen neue Gefahren. Von Marilyn Addo und Ansgar Lohse. Suchen wir mal, wo die Stelle ist. Ah, da. Dass Viren tödliche Erkrankungen auslösen, muss eigentlich als ein evolutionärer Irrtum gewertet werden. Denn mit dem infizierten Menschen, der stirbt, verlieren die Viren auch die Wirtszellen, von denen sie abhängig sind. Und damit stirbt auch das Virus, es sei denn, es hat vorher andere Menschen infiziert. Evolutionär betrachtet ist es für ein Virus eigentlich ungünstig, wenn der Infizierte wird, früh stirbt. Besser ist, der Infizierte wird möglichst lange überlebt und das Virus sich im Infizierten wird möglichst frei vermehren und wenn der Infizierte Weg möglichst mobil ist und es somit auch noch auf andere, noch nicht infizierte Artgenossen trifft, die das Virus dann auch infizieren kann. Krankheit ist also evolutionär betrachtet gar nicht im Interesse des Virus, da Krankheit die Mobilität und schlimmsten Fall das Überleben des Infizierten reduziert und damit die Verbreitungsmöglichkeiten des Virus einschränkt. Krankheit ist außerdem nicht im Interesse des Virus, weil Krankheit evolutionär betrachtet für den Wirt, also den infizierten Patienten, Anlass für Gegenmaßnahmen ist, nämlich die Bekämpfung der Ursache der Erkrankung, in diesem Falle der Viren. Warum, so muss man sich fragen, machen denn Viren überhaupt krank, wenn dies nicht in ihrem evolutionären Interesse liegt, sondern meist das Gegenteil bewirkt? Die Antwort bleibe ich Ihnen jetzt schuldig. Später. Eines ist sicher richtig in diesem Buch. Ich habe kürzlich ein Zitat von Herrn Virchow gefunden und er sagt, es wird ja fleißig gearbeitet und viel mikroskopiert, aber es müsste mal wieder einen gescheiten Gedanken haben. Und davon, finde ich, gibt es in diesem Buch viele spannende, unterschiedliche. Aber an wen richtet sich das Buch, Herr Buchmüller?
Das Buch richtet sich, man kann hier vielleicht eine Formulierung aufnehmen, die der Springer Verlag benutzt hat in einem Flyer, an eine breitere, wissenschaftsinteressierte Öffentlichkeit. Jetzt ist die Frage, was ist das? Also wir haben gedacht an Leute, die sich tatsächlich für Wissenschaft interessieren und wirklich verstehen möchten, was da passiert. Das fängt an mit einem, vielleicht mit einem Oberstufenschüler, der an bestimmten Fachrichtungen interessiert ist und einfach mal komprimiert verstehen will, was da so gemacht wird. Das betrifft genauso Bürger, Mitbürger hier in Hamburg, die vielleicht das Feuilleton oder Wissenschaftsteil von Zeitungen lesen und sich informieren möchten. Wir würden uns auch wünschen, dass vielleicht mal ein Politiker in das Buch schaut, also jemand, der zuständig ist oder sich hauptsächlich beschäftigt mit Bildungspolitik, mit Kulturpolitik. Denn da muss man ja auch sich einen Überblick verschaffen über das, was in der Wissenschaft passiert und auch Entscheidungen treffen, was man fördert, was nicht. Und sich da wirklich einen Überblick zu bilden, ist ja gar nicht so einfach. Also man wird in solchen Gremien ja oft konfrontiert mit allen möglichen Hochglanzbroschüren, in denen viel Interessantes drinsteht, aber ob das wirklich stimmt und ob das wirklich reflektiert, was in der Wissenschaft passiert, ist ja gar nicht so klar. Und deshalb kam in der Akademie, die ja wirklich interdisziplinär arbeitet und wo sozusagen Diskussionen über den Tellerrand hinaus kontinuierlich stattfinden, der Gedanke auf, mal zu versuchen, wirklich exemplarisch nebeneinander zu stellen, was in den verschiedenen Disziplinen passiert, möglichst verständlich, aber auch so, dass es wirklich richtig ist. Das war der Ansatz und das führte zu diesem Versuch und was draus wird, muss man sehen.
Wirklich verständlich. Wie haben Sie das versucht zu überprüfen? Ich meine, wenn ein Wissenschaftler einer Disziplin aufschreibt, was er für verständlich hält, würde ich mal behaupten, selbst ein Wissenschaftler einer anderen Disziplin hätte manchmal Schwierigkeiten, sie dann zu verstehen.
Mit Sicherheit ist das so und das war natürlich unser erster Gedanke und wir haben versucht, daran zu arbeiten, indem wir eine kleine Arbeitsgruppe gebildet haben und diese Artikel wirklich gemeinsam diskutiert haben. Das ging also so, dass zum Beispiel diskutiert wurde, was soll inhaltlich beschrieben werden, wo liegt mal die Schwerpunkte im Vergleich der Artikel zueinander auch und dann, um die Verständlichkeit zu überprüfen, gab es immer so Paarungen. Also jeder hatte einen internen Gutachter für seinen Artikel. Mhm. Zum Beispiel, wie sagt mir theoretischer Physiker, mein Artikel wurde begutachtet von dem Germanisten. Der hat mir dann erstmal erklärt, dass einige Begriffe nicht so ganz erklärt waren, dass man das eigentlich nicht nachvollziehen konnte. Er hat mir auch erklärt, dass vielleicht sprachlich manches nicht so toll war in meinem Artikel. Also sein Artikel liest sich sicherlich sehr viel eleganter und so weiter. Nun war ich der Referee seines Artikels. Und bei mir war es so, dass ich auch an manchen Stellen die Logik nicht nachvollziehen konnte, dass ich manche Sachen vielleicht überhaupt nicht verstanden habe, an manchen Stellen vielleicht auch dachte, man hätte etwas aktueller sein können von den Beispielen her. Und so haben wir das gemeinsam diskutiert und auch uns gegenseitig korrigiert. Und es gab eine Dropbox hier bei der Akademie, da wurden alle Artikel eingestellt, sobald sie fertig waren. Jeder war eingeladen, das zu lesen. Und wir haben das dann immer wieder in kleinen Gesprächsrunden gemeinsam diskutiert.
Haben denn nun wirklich alle Autoren die Artikel aller ihrer Kollegen verstanden? Also könnten wir jetzt hier beliebig einen Autor rausnehmen, also Sie und uns erklären lassen, was nun mit den Viren los ist?
Nein, ich denke, wir haben, also wenn Sie jetzt einen Test machen würden, ja, mit uns allen.
Mache ich nicht.
Nein, dann müssten wir mal schauen, wie der ausgeht, aber ich denke schon, dass ein Großteil der Autoren wirklich einen großen Teil der Artikel gelesen hat. Wir haben das ja auch zusammen diskutiert und das auch weitgehend verstanden hat, denke ich. Nun sollte man auch eins sagen, was uns wichtig war in dem Zusammenhang. Die Entwicklungen in den verschiedenen Disziplinen sind ja unterschiedlich. Manches hängt sozusagen mit unserem täglichen Leben, mit der Intuition, die wir haben, enger zusammen. Und manches ist auch abstrakt geworden. Und man kann nicht alles beliebig trivialisieren, ohne zum Schluss wirklich den Kern der Sache zu verlieren. Und in diesem Fall war bei uns schon die Priorität, es verständlich zu machen, aber doch genau zu machen, sodass, wenn einer einen Artikel gelesen hat, er im Prinzip wirklich weiß, was da passiert. Ein Leser muss ja nicht alles lesen. Er kann es ja mal so ein bisschen durchblättern und dann das lesen, was ihm vielleicht mehr Freude macht.
Herr Gede, in Ihrem Text, der ja schon angesprochen wird, schreiben Sie Folgendes. Es ist nicht leicht zu sagen, was die Philosophie eigentlich auszeichnet und wie sie in das Spektrum der anderen Wissenschaften eingeordnet werden kann. Ein Grund dafür besteht darin, dass sie nicht einfach eine Disziplin neben anderen ist, sondern dass sich, historisch betrachtet, die meisten anderen Wissenschaften aus ihr entwickelt haben. Ein weiterer Grund liegt darin, dass sie sich fundamental von den Erfahrungswissenschaften, wie etwa der Physik, der Biologie oder auch den Sozialwissenschaften und der Psychologie, unterscheidet. Während dort die Gewinnung von Beobachtungs- und oder Messdaten eine zentral wichtige Aufgabe darstellt, ist die Philosophie zumindest primär keine datenerhebende Wissenschaft. In dieser Hinsicht ähnelt sie eher der Mathematik als den empirischen Disziplinen. Die Frage ist, wenn Philosophen selbst im Allgemeinen keine Beobachtungs- oder Messdaten erheben, was machen sie dann? Genau, was machen sie dann?
Ja.
Ich möchte es jetzt nicht erst lesen.
Ich glaube, man generell ist das Ziel, erstens Begriffe zu klären, bestimmte Begriffe, und zwar nicht Begriffe, die charakteristisch sind für irgendeine spezielle Wissenschaft, sondern Begriffe, die praktisch in allen Wissenschaften, teilweise auch im Alltag, eine Rolle spielen, zum Beispiel Wissen, Erkenntnis oder so etwas. Und zum anderen argumentative Strukturen zu klären, das heißt freizulegen, wie die logische Struktur hinter einer umgangssprachlichen oder wissenschaftlichen Argumentation ist. Das scheint mir ein Kernbestandteil zu sein.
Wie arbeitet ein Philosoph?
Wenn ich jetzt mal vorwitzig sein würde, würde ich sagen, das hängt ab von dem Beruf, in dem er tätig ist. Also es ist ja nicht so, wenn Sie zum Beispiel Baustatik studieren, dann werden Sie irgendwas später mit der Stabilität von Gebäuden zu tun haben. Wenn Sie Philosophie studieren, dann haben Sie nicht so ein Tätigkeitsfeld, wo Sie nachher arbeiten werden, sondern es sind ganz verschiedene Tätigkeitsfelder, in denen Sie einen Beruf finden können. Also Sie können zum Beispiel Lehrer werden in Hamburg. In Hamburg ist Philosophie ein ganz normales Unterrichtsfach an Gymnasien und ein erheblicher Anteil unserer Absolventen geht dahin. Mhm. Latif hatte mich auch schon gerade gefragt, was machen Ihre Leute eigentlich später? Also das ist eine beliebte Antwort, die da praktisch gegeben wird. Dann gibt es natürlich eine Reihe von Verlagen, die selber philosophische Werke herausgeben und auch Philosophinnen und Philosophen als Mitarbeiter, Lektoren zum Beispiel, gerne einstellen. Mhm. Oder ein anderes Tätigkeitsfeld ist Wissenschaftsmanagement, Wissenschaftsverwaltung. Also die DFG hat eine Reihe von Philosophen beschäftigt. Der frühere Leiter der Alfred-Krupp-Stiftung war ein ehemaliger Kollege von mir, auch ein Philosoph, und so weiter. Dann gibt es den Bereich der Hochschule. Das sind ziemlich wenige Leute. Das sind insgesamt ungefähr 250 Personen in Deutschland. Also da sollte man nicht darauf spekulieren, dass man in diesen Bereich reinkommt. Ja, das sind einige Beispiele für Tätigkeitsfelder. Und dadurch, dass das so breit gestreut ist und sich jemand auf die Hörner gefragt wird, ja, was machen denn Philosophen, sich nichts darunter vorstellen kann, denken viele, ja, die werden eben Taxifahrer oder arbeitslos, bestenfalls Taxifahrer. Und das ist nicht der Fall. Also die Akademiker, die Arbeitslosigkeit unter Philosophen, also denen, die ein Philosophiestudium abgeschlossen haben, liegt unterhalb der durchschnittlichen Akademikerarbeitslosigkeit integriert über alle Fächer. Also die Wirtschaft kann anscheinend doch solche sozusagen unspezifisch ausgebildeten Personen aufnehmen und braucht sie auch in irgendeinem Sinne. Und was sie dann im Einzelnen machen, hängt natürlich davon ab, in welchem Tätigkeitsfeld sie arbeiten.
Also ein Experimentalphysiker, Herr Buchmüller, wird ja irgendwann nicht mehr arbeiten können, weil er keine Experimente mehr machen kann. Kann ein Philosoph überhaupt in den Ruhestand gehen?
Ja, das ist ein großer Unterschied, würde ich sagen, zwischen theoretischen Disziplinen und praktischen Disziplinen. Also solche Kollegen, die arbeiten in der Mathematik, in der theoretischen Physik oder auch in der Philosophie, die haben den Vorteil, dass sie nach der Pensionierung weitermachen können. Die brauchen eben Bibliothek, Papier, Bleistift und ziemlich viele Radiergummis, aber sonst nichts. Während die Experimentalphysiker, die müssen dann zu theoretischen Physikern konvertieren oder irgendwas anderes machen. Also insofern, und die Faszination, die philosophische Fragen ausüben, die bleibt natürlich auch dann, wenn der Ruhestand erreicht ist. Aber ich glaube, das ist kein großer Unterschied zu anderen Disziplinen. Wenn es anders wäre, wäre es unerklärlich, warum es viele Kollegen gibt und Kolleginnen, die sich in der Akademie sehr heftig nach dem Erreichen des Ruhestands engagieren. Offenbar bleibt es spannend.
Einmal Wissenschaftler, immer infiziert.
Ja, es gibt auch Gegenbeispiele. Also ich habe einen Kollegen, der einen Lehrstuhl in Cambridge hatte, Edward Craig. Mhm. Und ich hatte immer gedacht, das wären zwei Personen, weil ich einfach neuere Publikationen gesucht habe und nur auf Golflehrbücher gestoßen bin. Das ist aber dieselbe Person. Er sagt, also pünktlich zum Erreichen des Ruhestands sei sein Interesse an Philosophie erloschen. Das gibt es auch, aber ich glaube, das ist eher selten.
Sehr schön. Herr Latif, in Ihrem Text steht, wir müssen den schwierigen Spagat zwischen sektoraler, inter- und transdisziplinärer Forschung meistern. Natürlich ist eine integrierte Bewertung des Klimaproblems wünschenswert. Es gibt allerdings in jedem einzelnen Fach noch erhebliche Wissenslücken. Ein Beispiel aus der Atmosphärenphysik ist die Rolle der Wolken. Ihre Wirkungsweise ist nur in sehr groben Zügen bekannt und wird in den Klimamodellen unzureichend berücksichtigt. Ein anderes Beispiel sind die Meeresströmungen. Selbst die Strömungen in der Tiefe unterhalb von 1000 Metern besitzen eine große Relevanz für die zukünftige Entwicklung der globalen Erwärmung. Regionale Klimaänderungen verstehen und vorhersagen zu wollen, ist ohne ein besseres Verständnis der Vorgänge in allen Meeresschichten nicht möglich. Die regionalen Unterschiede in der Temperaturentwicklung während der letzten Jahrzehnte sind gerade auch die Folge der Änderung von Meeresströmungen. Große Defizite gibt es in allen für die Erdsystemforschung relevanten Fächern. Die Einbeziehung weiterer Disziplinen in die Klima- und Erdsystemforschung darf nicht zulasten der sektoralen Forschung gehen. Dies würde zwar die Komplexität der Modelle erhöhen, aber nicht notwendigerweise zum Erkenntnisgewinn beitragen. Die sektorale Grundlagenforschung muss ihren festen Platz in der Forschungslandschaft behalten, selbst dann, wenn die Erkenntnisse der sektoralen Grundlagenforschung nicht kurzfristig zum Erkenntnisgewinn beitragen. Herr Latif, nachdem ich das gelesen habe, habe ich mich gefragt, wie sicher sind denn die Erkenntnisse der Klimaforschung, wenn wir große Defizite überall haben?
Ja, es ist immer die Frage, auf welchen Skalen man sich bewegt. Ich denke, wenn man so die globale Skala betrachtet, dann sind wir uns ziemlich sicher. Die ersten Berechnungen sind ja über 100 Jahre alt, was mit der global gemittelten Erdoberflächentemperatur passieren würde, wenn sich beispielsweise CO2 in der Atmosphäre anreichert. Also da gibt es zwar auch Unsicherheiten, aber ich glaube, alle sind sich relativ einig, dass wir eine massive Erwärmung bekommen würden, wenn der CO2-Gehalt der Atmosphäre immer weiter steigt, so wie er das auch in den letzten Jahrzehnten getan hat. Wenn man dann eben zu kleineren Skalen geht, Beispiel Meeresspiegel, das kam ja gerade auch zur Sprache, da gibt es eben doch extreme Unterschiede von Küste zu Küste. Und dann nutzt es nichts, wenn ich als Planer oder Planerin einen globalen Durchschnittswert bekomme. Ja, wenn ich sage, ja, der Meeresspiegel wird in den nächsten 100 Jahren, sagen wir, um ein Mittel im globalen Durchschnitt steigen. Ja, das kann an einer Küste, kann das 1,50 Meter sein, an einer anderen Küste steigt der Meeresspiegel vielleicht gar nicht. Ja, also da gibt es eben diese riesige Regionalität und das hängt eben unter anderem von den Meeresströmungen zusammen. Aber wenn man die Meeresströmung verstehen will, dann reicht es eben nicht jetzt nur sozusagen das, was man so aus Atlanten kennt, solche glatten Strömungen zu verstehen, Golfstrom, Nordatlantikstrom kennen wir ja alles, geht auch noch weiter, Norwegenstrom, Spitzbergenstrom und so weiter, sondern im Ozean gibt es eben auch kleine Verwirbelungen. Und diese kleinen Verwirbelungen, die haben wieder Einfluss auf diese großen Stromsysteme. Und wenn man diese kleinen Verwirbelungen nicht verstanden hat und irgendwie zumindest deren Effekt nicht irgendwie mit in den Modellen berücksichtigt, dann kann man auch nicht erwarten, dass man die Veränderungen dieser großräumigen Strömung hinbekommt. Und wenn man die halt nicht hinbekommt, dann kann man eben auch nicht die regionalen Änderungen im Meeresspiegel hinbekommen. Und das meinte ich eben damit, wir dürfen jetzt nicht es ist leider so ein bisschen die Tendenz in der Politik immer dann zu sagen, okay, das haben wir jetzt geschafft, ja, ihr habt jetzt 20 Jahre lang das gemacht, ne, und das müsst ihr jetzt können und jetzt müssen wir mal diese interdisziplinäre Forschung angehen. Ist auch richtig, dass man das muss, aber ich sage das ja nicht zulasten der sektoralen Forschung, weil da gibt es eben doch jede Menge Unsicherheiten. Und wir werden nie richtigen Fortschritt machen, wenn wir nicht eben auch diese Schwierigkeiten bei den Wolken, bei den kleinräumigen Ozeanverwirbelungen und so weiter, wenn wir die nicht irgendwie lösen. Und am besten natürlich, wenn man ein Modell hat, was diese Dinge explizit simuliert. Aber da werden sicherlich noch einige Jahre ins Land gehen. Und deswegen müssen wir uns eben auch theoretische Ansätze überlegen, wie man dann solche Dinge noch behandeln kann.
Das heißt, Sie sagen, wir sind im Groben, also wir kennen die großen Linien, wir können auch handeln, also ist es nicht so, dass wir jetzt nicht wissen, was wir tun oder was wir sagen, aber um präziser Maßnahmen vor Ort ergreifen zu können, die auch wirtschaftlich sinnvoll sind im Ende aller Zeiten, ja, müssen wir eigentlich mehr in die Grundlagenforschung tun.
Genau, also ich meine, was ist denn wirtschaftlich relevant beispielsweise? Wirtschaftlich relevant ist ja nicht, wenn die globale Temperatur um 1 Grad steigt. Ja? So what, könnte man dann sagen. Wirtschaftlich relevant wäre, wenn dann beispielsweise Starkniederschläge in bestimmten Regionen sich intensivieren und größere Schäden hervorrufen. Ja? Nun stellen Sie sich mal so einen Starkniederschlag vor. Ja? Sie alle haben das ja schon mal wahrscheinlich erlebt oder zumindest mitgeteilt bekommen. Ja, es kann durchaus angehen, dass es auf einer Seite der Straße wie aus Kübeln gießt und auf der anderen Seite der Straße gibt es so gut wie keinen Regen oder scheint vielleicht sogar die Sonne. Ja? Das zeigt einfach diese extreme Lokalität bestimmter Ereignisse. Und das ist das letzten Endes, was gesellschaftlich relevant ist. Und deswegen müssen wir eben tatsächlich alle Skalen verstehen. Ja? Es reicht eben nicht nur diese groben Linien, wie Sie gesagt haben, zu verstehen, weil die sind nicht unbedingt das, was die Gesellschaft letzten Endes gefährdet, sondern sind oftmals das, was viele dann als Rauschen bezeichnen, ja, was dann am Ende die großen Schäden verursacht. Und wir haben es ja nun gerade im Frühsommer erlebt, was war da in Baden-Württemberg, in Bayern los bei diesen extremen Niederschlägen. Und da müssen wir eben gucken, wie werden die durch die globale Erwärmung beeinflusst und wie können wir solche Dinge in die Zukunft projizieren. Aber natürlich gibt es auch, ist auch völlig klar, Grenzen der Vorhersagbarkeit. Das heißt, wir werden nie vorhersagen können, wo genau ein Tornado und wann genau ein Tornado irgendwo durchgeht.
Wir haben jetzt wirklich schon einen großen Strauß an Eindrücken gewonnen, was in diesem Buch alles sich finden lässt. Also es ist schon irgendwie eine ganz viel zu viel Goldgrab, was man ausheben kann. Sie hatten eingangs gesagt, Herr Buchmüller, wir haben eigentlich gedacht, wir wissen, was Wissen ist. Und dann kam der erste Text und wir wussten es eigentlich nicht mehr. Wie sind Sie denn am Ende des Textes rausgekommen? Haben Sie jetzt ein Verständnis dafür, was Wissen ist? An Sie die Frage. Frage ist immer noch
Sie sehen, ich muss erst mal nachdenken. Das war tatsächlich auch typisch für unsere Treffen da zum Teil, dass man an manchen Stellen erst mal nachdenken muss. Nun, die Frage ist, was man mit dem Begriff Wissen wirklich meint. Also es ist, aber jetzt müssen Sie mir sagen, ob ich das falsch erkläre. Also der...
Experiment.
Man kann sozusagen Wissen eingeschränkter definieren, sodass es passt für bestimmte Bereiche. Und dann ist, wenn man also im Bereich der Naturwissenschaft oder der Physik von Wissen spricht oder wenn man im Bereich der Wirtschaftswissenschaften vielleicht von Wissen spricht, dann ist das was anderes, als wenn man versucht, so etwas zu definieren wie das Wesen des Wissens oder so etwas, was also sozusagen grundlegend ist und alles umfasst. Und was ich eigentlich gelernt habe, ist, dass Letzteres eigentlich nicht geht. Und das hat bei uns eine wichtige Rolle gespielt, insofern, als der Begriff Wissen, da kommen ja drei Begriffe vor, Wissen, Information und Erkenntnis. Wobei dann der Begriff, der eigentlich für dieses Buch vielleicht letztlich entscheidend ist, ist der Begriff der Erkenntnis, in dem Sinne, dass es in der Wissenschaft um einen Erkenntnisprozess geht, um etwas, wo man sozusagen selbstständig, eigenständig nachfragt, versucht, etwas zu verstehen und durch diesen Prozess dann einmal weiß, was der Ausgangspunkt ist, was die Voraussetzungen sind, von denen das Resultat auch abhängt und was die Annahmen sind, die gemacht werden müssen, der Prozess ist, um zu diesem Ergebnis zu kommen. Und damit wird eben ein ganz wichtiger Punkt deutlich, dass nämlich Wissen, so wie es das Resultat eines Erkenntnisprozesses ist, begrenzt ist. Es ist nicht absolut, kann immer hinterfragt werden und es ist so, dass wenn man eben angibt, wie es zustande kommt, dass es überprüfbar ist. Das ist auch ein ganz entscheidender Punkt. Also jemand anders, wenn er weiß, wie ich zu einem bestimmten Schluss und einer Aussage komme, kann sie überprüfen, kann sie nachvollziehen, kann vielleicht sagen, das ist falsch, das Ergebnis, oder das ist richtig, aber man kann dann darüber ins Gespräch kommen. Das war für uns ein ganz entscheidender Punkt beim Nachdenken über das Wissen. Und deshalb auch zu dem Begriff Information noch. Mit Information werden wir ja überschüttet, kontinuierlich, auf allen Ebenen. Und ich denke, dass hier heute eine große Gefahr liegt. Es gibt einfach sehr viel oder vielleicht zu viel Information. Und wie geht man damit um? Was ist davon wahr? Was ist richtig? Wie ist das zu werten? Und deshalb denke ich, ist es ganz wichtig, eigentlich, dass man sozusagen verbreitet diese Einstellung, letztlich die wissenschaftliche Einstellung, dass also Wissen das Resultat eines Prozesses ist und dass da jeder Einzelne gefordert ist, sich eigenständig mit Fragestellungen auseinanderzusetzen. Das war ein Punkt, der dann uns auch immer wieder beschäftigt hat im Zusammenhang mit dieser Aktion.
Herr Gede, richtig? Anders?
Ja, nein, ich würde dem ganz zustimmen. Es fällt einem als Philosoph auf, wenn man bestimmte Grundbegriffe nimmt, dass eine Diskrepanz besteht dazwischen, mit welcher Leichtfertigkeit und auch Leichtigkeit und scheinbarer Kompetenz, auch unbezweifelter Kompetenz, man diese Begriffe im Alltag verwendet und den Schwierigkeiten, die sich stellen, wenn man versucht, diese Begriffe zu definieren. Also zum Beispiel Wissen. Wir verwenden das ständig. Ich weiß das. Ich habe keine Ahnung. Negation, ich weiß es nicht. Irgendwie so etwas. Wir haben nie das Gefühl, dass wir Defizite haben im Verständnis dessen, was wir mit diesem Begriff meinen. Und insofern ist es etwas überraschend, wenn man sich hinsetzt und versucht zu definieren, was das ist, das heißt notwendige und zusammen hinreichende Bedingungen anzugeben, dass man das nicht findet. Und das ist eine Erfahrung, die die Philosophie seit der Antike prägt. Die ganzen platonischen Dialoge sind Dialoge, wo man immer versucht hat, sich einen Begriff zu schnappen, Wissen, Wahrheit, Liebe, alles Mögliche, versucht rauszufinden, was das ist, und zwar Begriffe, die man im Alltag eben sozusagen problemlos verwendet und dann merkt, man kann es nicht sagen. Und das hat möglicherweise den Grund, dass Definitionen dabei, wie wir diese Begriffe lernen, eine viel geringere Rolle spielen, als man normalerweise annimmt. Wir lernen nicht allgemeine Definitionen, sondern wir lernen diese Begriffe in bestimmten Kontexten zu verwenden und sind auch in diesen Kontexten, wie Sie sagen, Buchmann, sind dann da ganz sicher, wie wir sie gebrauchen. Aber und dahinter steht so die diffuse Vermutung, es gibt so etwas wie einen Begriff, der hinter diesen ganzen kontextuellen Gebrauchsvarianten steht. diese Vermutung könnte auch falsch sein. Es könnte sein, dass einfach nichts dahinter steht, sondern nur, dass es diese kontextspezifischen Gebrauchsvarianten sozusagen von Wissen gibt. Und es könnte auch verschieden sein. Es sieht so aus, das kann ich jetzt nur ohne Begründung nennen, dass bei so einem anderen Grundbegriff wie dem Begriff der Wahrheit viel mehr an so etwas wie einem Wesen dahinter steht. Also dass man mit einer Definition vielleicht nicht alle intuitiv gemeinten Bedeutungsaspekte erfasst, aber doch sehr viele. Während man das Gefühl hat, dass im Wissensbegriff ganz verschiedene Intuitionen, begriffliche Intuitionen integriert sind, die eigentlich nicht so richtig zusammenpassen. Und das kann eine subtile philosophische Analyse eben offenlegen und hat es auch getan. Mit dem Ergebnis, dass man ratlos ist. Es gibt keine brauchbare Definition von Wissen.
Aber das Buch trägt dann zur Erkenntnis bei.
Ich hätte jetzt Lust, ein bisschen polemisch zu antworten.
Bitte doch.
Also,
deshalb sind wir doch hier.
Ich habe manchmal den Eindruck, dass in gewissem Sinne akademische Lehre auch etwas von einer großen Irreführung hat. Mit bester Absicht. Und zwar aus folgendem Grund. Angenommen, Sie halten eine Vorlesung über Nahles in der Mathematik. Was machen Sie? Sie präsentieren die ganzen schönen Theoreme, die Sie haben beweisen können. Sie sprechen über sozusagen die positiven Leistungen. Man könnte aber auch eine komplementäre Vorlesung halten, nämlich das, nämlich was wir in der Analysis nicht wissen. Und dann würde dieses Gebiet plötzlich anders erscheinen. Und so macht das jeder. Das machen auch die Philosophen. Auch die Philosophen versuchen, ihre spärlichen Erkenntnisse, die irgendwie die Zeiten überdauert haben, zusammenzustellen und möglichst attraktiv darzustellen. Aber sehr interessant wäre eben auch das gegenteilige Unternehmen, zu zeigen, was wir eigentlich alles nicht wissen. Und dann würde das, was wir tatsächlich wissen, sich vielleicht als ein relativ dürftiges Häufchen darstellen. Und das ist ja auch eine Erkenntnis, oder nicht?
Das stimmt. Also die Standardtheorie der Physik erklärt uns immerhin schon mal 5%. Da sind wir ja schon ganz dankbar. Nein? Was nicht?
Also das ist die 5%, erkläre ich nicht klar. Sie sagt, das ist 95% mit Sicherheit, dass wir das nicht wissen.
Ach so.
Aber bei dem Rest bleiben auch noch Fragen.
Beim Rest haben wir auch noch ein paar Fragen. Ja. Gut. Herr Latif, mehr Erkenntnisse, mehr Wissen?
Naja, also Wissen, zumindest so wie wir den Begriff verwenden, das ist ja eigentlich auch so, also kommt aus der Erfahrung in gewisser Weise. Ja, was sich so erprobt hat, das bezeichnen wir als Wissen, auch wenn vielleicht die Gesetzmäßigkeiten dahinter nicht in allen Situationen gültig sind. Ja, das haben wir ja immer, dass bestimmte Theorien haben einen bestimmten Geltungsbereich. Ja, und in, was weiß ich, gelten für den Makrokosmos, aber nicht für den Mikrokosmos, ja, also der Welt für die Elementarteilchen. Bei uns ist es ganz genauso, bestimmte Theorien oder bestimmte Gesetzmäßigkeiten gelten eben auch nur für die großräumigen Strömungen, aber nicht für alle Strömungen. Deswegen ist es gut, dass sich die Philosophie mit dem Begriff Wissen insgesamt beschäftigt, aber ich glaube, so in unserer aller Gebrauch ist der Begriff Wissen doch ziemlich heterogen und ist sehr stark erfahrungsgeprägt. Ja, ich weiß das. Ja, ich meine, woher kommt das? Doch im Allgemeinen über das, was ich selbst erfahren habe. Deswegen sagen wir eben, ich weiß das. Und ich glaube, ein Punkt ist wichtig. Sie, Herr Gede, haben gesagt, man könnte auch eine Vorlesung halten über das, was man nicht weiß. Aber man kann das machen, aber das ist doch genau der Antrieb für einen Wissenschaftler. Ja, das, was ich nicht weiß, ich meine, das treibt uns doch an und das ist doch unser Lebenselixier in gewisser Weise. Ja, ich möchte das eben genau herausbekommen. Ich möchte die Geheimnisse der Natur irgendwie entschlüsseln. Und das ist etwas unglaublich Faszinierendes und ich glaube, fast jeder Wissenschaftler ist von diesem Virus infiziert und das treibt ihn an. Und übrigens, ich glaube, natürlich gibt es Beispiele mit Golf, aber ich denke, die meisten Wissenschaftler, die können sich gar nicht vorstellen, in Rente zu gehen. Ich beschäftige mich ja jetzt auch schon damit, weil irgendwann kommt das Fallbeil, ja, aber ich kann es mir echt nicht vorstellen. Ja, da über diese Dinge nicht mehr nachzudenken, das geht gar nicht. Ja, das ist in gewisser Weise mein Leben. das hält mich auch gewissermaßen am Leben, das hält mich auch wahrscheinlich, hoffe ich jedenfalls, geistig rege irgendwie und ja, es ist wunderbar, mehr kann ich dazu gar nicht sagen.
Herr Latif, Sie haben das gerade so schön geschildert und im Vorwort steht es auch, genau das treibt die Wissenschaft an. Und dann kommt in dem ersten Artikel oder vorne ein Satz, der lautet sinngemäß so, und deshalb könnte man Wissenschaftler auch einfach nicht korrumpieren, weil sie werden immer angetrieben von genau dieser Faszination. Als ich das gelesen habe, fand ich, dass Sie sehr optimistisch sind. Vielleicht können Sie mir Ihren Optimismus jetzt vermitteln.
Ja, also ich denke, wie soll ich sagen, die Wissenschaft, wie Herr Latif sagte, was Wissenschaftler treibt, ist letztlich die Begeisterung, die Faszination davon, Neues zu finden. Und da gibt es eben auch Überraschungen. Man weiß nicht, was dabei rauskommt. Und das ist das, was sozusagen gewissermaßen der Kick ist von der Sache. Ja? Also man muss sich das vorstellen, vielleicht eben wie ein großes Gebäude mit Sachen, wo man gewisse Teile schon kennt, wo andere Sachen, andere Trakte vielleicht noch völlig unbekannt sind. Und ein Wissenschaftler wird das machen, was er für interessant hält. Wenn Sie jetzt sagen, zum Beispiel, wenn Sie jetzt, die Frage ist, was Sie mit korrumpierbar meinen, aber wenn man jetzt sagt, man will also durch bestimmte Drittmittel, Förderung zum Beispiel, politisch sehr steuern, dann wird man dadurch mit Sicherheit nicht die besten Wissenschaftler steuern. Also man wird natürlich immer, es gibt immer einen Opportunismus überall, aber die Leute, wenn immer sie die Möglichkeit haben, werden sie einfach das machen, was sie, von dem sie meint, dass da die interessantesten Fortschritte zu machen sind. Und tatsächlich, was für mich eine, nun könnte man denken, wenn man die Leute jetzt einfach so machen lässt, da kommt irgendein großes Durcheinander bei raus. Also dann diese akademischen Wissenschaftler, es gibt ja schon den Begriff, dass irgendetwas akademisch sei, im Sinne von irrelevant. Ja? Also man hat sich also mit irgendwas beschäftigt und wozu das nun gut ist, das ist völlig unklar. Was für mich bei diesem unserem kleinen Projekt hier tatsächlich eine Überraschung war, ist, als die Beiträge eingingen, da wurde mir bewusst, dass von diesen 13 Artikeln, die da drin standen, eigentlich 10 meines Erachtens eine direkte gesellschaftliche Relevanz haben. Also in dem Sinn, zum Beispiel nehmen wir die Psychologie, da geht es um Erkenntnisse, die da gewonnen werden, die direkt im Arbeitsmarkt wichtig sind, für alles Mögliche. Bei der Klimaforschung ist offensichtlich, Herr Gell und ich, wir sind vielleicht die zwei irrelevantesten mit in diesem Buch. Ja. Aber dann gibt es Nanotechnologie, es gibt Infektionsforschung, von der Sie schon sprachen und so weiter. Also es ist in gewissem Sinne ein Phänomen und das war nicht so zusammengestellt. Das wurde mir erst bewusst, als die Beiträge kamen und man reinschaute. Aber es scheint so zu sein, dass das, was, dass man sich eben auch nicht mit, wie soll ich sagen, irrelevanten Dingen beschäftigen will, seine Zeit vertun will. Und das, wenn man also dann die richtigen Leute machen lässt, da zum Schluss was rauskommt, was interessant ist und großenteils auch relevant ist. Also das würde ich sagen, ist wirklich, man kann das natürlich zum Teil steuern, beeinflussen, man kann versuchen, zum Beispiel jetzt wichtige Dinge wie in der Forschung im Energiebereich durch spezielle Förderung voranzubringen und so, das ist natürlich alles gut. Aber letztlich, die Wissenschaft insgesamt, glaube ich, wird ganz entscheidend getrieben von dem, was wirklich interessant ist und von dem Gefühl der Wissenschaftler, wo man Fortschritte machen kann.
Herr Gede, ist es wirklich so, dass Wissenschaftler sich, Sie haben gerade gesagt, von großen Projekten, also wir haben noch dieses große Genom, wir haben das Mikroprojekt, wir haben das Hirnforschungsprojekt, also diese Milliarden-Dollar-Zeichen. Kann sich ein Wissenschaftler wirklich diesem Haupttrend widersetzen und bei seinen Dingen bleiben oder wird er irgendwann angezogen und aufgesogen? Und dann entsteht kein neues Wissen mehr.
Ich glaube, das hängt davon ab, was Sie für ein Beschäftigungsverhältnis haben. Also bei der Art von Professur, die ich habe, ich kann machen, was ich will. Das war die gute alte Zeit. Jetzt, die Nachwuchswissenschaftler müssen in der Philosophie, ich kann es nur von meinem Fach sprechen, die müssen viel mehr schauen, wo bekommen sie Stellen. Das sind oft drittmittelfinanzierte Stellen und es gibt eine Art Nomadentum, sind eine Zeit lang in Hamburg und sie sind dann eine Zeit lang in Paris und dann sind sie in Amsterdam und manche machen das bis zur Pensionierung weiter und sie müssen schauen, ob sie Anschlussthemen finden, wo sie kompetent sind und wo jemand bereit ist, sie anzustellen. Also da ich sehe das doch deutlich skeptischer in meinem Fach. Das kann aber sozusagen konsistent sein, weil es einfach verschiedene Fächer sind. Bei uns ist zum Beispiel, das, weil Sie sagten, ist Relevanz. Die Frage ist natürlich, welche Art von Relevanz ist gemeint? Und an die Philosophie etwa wird oft die Anforderung gestellt, sie müsste praxisrelevant sein. Und das hat dazu geführt, dass die sozusagen die peripheren Bereiche der Philosophie sehr stark gefördert werden von allen möglichen Drittmittelinstitutionen, während die zentralen Bereiche ausdünnen. Also zum Beispiel, ich kann es mal ein Beispiel genau erläutern. Danke. Also wir unterscheiden in der Philosophie theoretische Philosophie, das ist Philosophie, Logik, Wissenschaftliche. Dann gibt es praktische Philosophie, das ist Philosophie Light. Und dann gibt es angewandte Ethik, das ist Philosophie Ultraleit.
Und, ist einer zufällig hier, der das betreibt?
Die kommen nicht zu diesen Veranstaltungen. Und die angewandte Ethik ist etwas, das ist offensichtlich relevant. Es gibt viele Bereiche, wo ein normativer Regelungsbedarf ist. Medizin, Ethik.
Nationaler Ethikrat.
Zum Beispiel Klimaforschung im Zusammenhang mit intergenerationeller Gerechtigkeit und Ähnlichem. Und ich will die Relevanz dieser Probleme gar nicht herabmindern, aber die Gefahr bei mir im Fach ist im Augenblick, dass in unserem Fach ist, dass einfach sehr viele Mittel gesteckt werden in diese Dinge, die eigentlich für die sozusagen zentralen Fragestellungen des Faches nur mäßig relevant sind und die vor allen Dingen nicht auskommen ohne profunde Ergebnisse in der Grundlagenforschung in den Kerngebieten. Und das ist ein Phänomen, das ich deutlich beobachte. Der Kern von Philosophie wird sozusagen ausgedünnt und die peripheren Teile werden gefördert. Und dadurch entstehen natürlich auch Zwänge, wenn man denkt, man geht dahin als junger Wissenschaftler, wo die Fleischtöpfe sind, dann ist das schon auch handlungsleitend und zu Recht für rationale Nachwuchswissenschaftler und Nachwuchswissenschaftler. Und das ist ein Problem.
Das hat mich eben auch getrieben in der Stelle, die Sie vorgelesen haben, als ich von der sektoralen Forschung gesprochen habe. Also damit meinte ich eben auch die Grundlagenforschung, dass die uns nicht wegbricht, ne? Weil alles muss irgendwie in der heutigen Zeit anwendungsorientiert sein. Ja? Und ich meine, bei uns in Deutschland geht es noch, muss ich sagen, aber wenn ich in andere Länder schaue, da ist dieser Zwang noch sehr viel größer. Und das extremste Beispiel, das mir bekannt ist, das kommt aus Australien. Dort hat man gewissermaßen die Klimaforschung eingestellt, weil man gesagt hat, ja wunderbar, ihr habt tolle Arbeit geleistet, ja und jetzt gehen wir in die Anwendung. Ja, wir wissen jetzt alles und jetzt machen wir nur noch Anwendung. Ja, das darf eben nicht passieren. Ja, und deswegen, genau deswegen habe ich eben diesen Satz oder diese Passage da reingeschrieben. Wir wissen nie alles. Ja, das ist ja das Wesen von Wissenschaft, dass wir immer große Wissenslücken haben und deswegen auch keine perfekten Vorhersagen machen können. Ja, also jeder, der behaupten würde, man kann mal irgendwann wirklich hundertprozentige Vorhersagen machen, dem würde ich sofort sagen, das ist eine völlig unwissenschaftliche Behauptung. Ja? Und ich glaube, das muss uns auch immer wieder klar werden, dass eine Gesellschaft es sich auch leisten muss, Grundlagenforschung zu fördern, eben genau wie ich da gesagt habe, ohne diesen kurzfristigen Gewinn da gleich abholen zu wollen. Ja? Sondern ich kann dann am Ende auch nicht sagen, was zum Beispiel die Forschung am DESI dann für einen Nutzen bringen wird. Aber ich finde, sie muss auch nicht immer einen Nutzen bringen. Ich meine, ein Nutzen per se ist schon, wenn wir einen Erkenntnisgewinn haben, finde ich jedenfalls. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig für eine aufgeklärte Gesellschaft.
Zumal ja, ich aufgeschrieben habe extra, aber Erkenntnisse, sie sind begrenzt, nicht absolut und überprüfbar. Und wenn wir das in den politischen Rahmen übertragen würden, wäre das, glaube ich, schon, also insofern würde ich den Hinweis gerne aufnehmen, schicken Sie es doch mal an alle Politiker, wäre das ja schon sehr weit, weil was Herr Kreuzer eingangs sagte, jeder hat das Recht auf seine eigene Meinung, aber nicht jeder hat das Recht auf seine eigenen Fakten, würde dann ja mal unterstrichen werden, weil natürlich so jeder denkt, ja, jeder denkt, er weiß oder was er nicht weiß. Herr Latif, Sie hatten eingangs gesagt, als Sie die Artikel dann gesehen haben, hatten die alle was mit Klimaforschung zu tun. Meine Frage wäre überhaupt, als Sie die Artikel durchgesehen haben, Sie drei oder gelesen haben, was ist Ihnen an Gemeinsamkeiten aufgefallen und was ist Ihnen an völlig getrennt aufgefallen?
Also wenn Sie mich anschauen,
ja, kann ich vielleicht was dazu sagen. An, ja.
Also Gemeinsamkeiten gibt es auf sozusagen verschiedenen Ebenen, würde ich sagen. Die eine Ebene ist, wo ein direkter inhaltlicher Zusammenhang besteht. Und das ist eine Menge. Also zum Beispiel die Chaosforschung, von der da die Rede ist, hat direkt mit dem Klima zu tun. Die Mathematik natürlich überhaupt, wie sie da vorkommt, ist Grundwissenschaft für vieles. Von dieser Biologie, Medizinwissenschaften, Psychologie, all diese Dinge hängen natürlich in gewissem Sinne zusammen. Aber es gibt dann was anderes, was vielleicht jetzt, wenn man sich jetzt fragt, darüber hinaus, wo sind da Zusammenhänge? Dann denke ich tatsächlich, was deutlich wird, schon die, in gewissem Sinne die Ähnlichkeit der Methoden wichtig. Also, wie gesagt, es gibt immer einen Erkenntnisprozess. Es gibt, man sieht, wie gewisse wissenschaftliche Erkenntnisse zustande kommen. Sie sind von daher überprüfbar. Sie sind in gewissem Sinne, worüber wir uns da allerdings auch manchmal ein bisschen gestritten haben, objektiv. Ja. Und sie sind vor allen Dingen auch immer ergebnisoffen. Also es ist eine Sache, wo man versucht, einer Frage nachzugehen, aber wirklich nicht weiß, was dabei herauskommt. Und diese Art des Denkens und diese Art des Verfahrens ist wirklich eigentlich allen gemeinsam. Das ist eine ganz starke Gemeinsamkeit, die dabei wichtig wird. Dann gibt es noch auch andere Sachen, die sind jetzt vielleicht darüber hinaus von Interesse, vielleicht mehr, kann man vielleicht auch sagen, was die kulturgeschichtlich, also wenn man zum Beispiel die Literaturwissenschaft jetzt vergleicht, anschaut, was der Herr Meyer da beschrieben hat, und wenn Sie jetzt die theoretische Physik nehmen oder auch noch andere Gebiete, dann gibt es eine Entwicklung hin zur Abstraktion in gewissem Sinne. Also wenn Sie jetzt sehen, was so seit der Jahrhundertwende so passiert ist. Die Dinge, die sind zum Teil sehr, die Art von Literatur, die produziert wird, ist oft nicht mehr so leicht nachvollziehbar. Nun könnte man sich sagen, ist das einfach eine Verirrung, ist das komisch, ja? Ich weiß es nicht. Ich meine, der erste Satz, der lautet ja schon, Interpretation ist immer eine heikle Sache. Das ist die, quasi die Überschrift des Artikels von Herrn Meyer. Und, aber auch wenn Sie die Entwicklung in der Physik ansehen, die Bereiche, die man erforscht, sind einfach von den Bereichen, aus denen unsere normale Intuition kommt, weit entfernt. Und auch da gibt es immer eine stärkere Abstraktion, die zum Teil eine Rolle spielt. Und so sieht man gewisse Entwicklungen, die, würde ich denken, auch verschiedene Disziplinen irgendwie verbinden. Also es gibt, ich würde sagen, jetzt, nachdem wir uns mit diesem Projekt ein bisschen beschäftigt haben, bin ich viel stärker davon überzeugt, sozusagen von den Gemeinsamkeiten, als ich das vorher war. Und zwar das Interessante, das ist vielleicht ähnlich wie bei diesem Begriff mit dem Wissen. Wenn Sie jetzt sagen würden, jetzt definieren Sie mal genau, was die Gemeinsamkeiten der Wissenschaften sind, da würde ich etwas ins Stottern kommen. Also vielleicht ähnlich wie bei der Definition des Wissensbegriffs. Aber wenn Sie jetzt einfach die verschiedenen Beiträge alle sehen und die einfach mal so lesen und auf sich wirken lassen, ich würde sagen, dann erschließt sich einem doch aus meiner Sicht eine große Gemeinsamkeit.
Herr Gede, würden Sie das teilen?
Ja, das würde ich teilen. Also es ist auch so, wenn man versucht, Wissenschaft zu definieren, kommt man in große Schwierigkeiten. Das ist auch nicht überraschend. Das ist ein kulturelles Unternehmen, was betrieben wird seit vielen tausend Jahren, das in allen Kulturkreisen betrieben wird, das sehr unterschiedlich betrieben wird. Die Ziele sind verschieden, die Methoden sind verschieden. All das hat sich geändert. Also dass man da keine durchgehende Definition findet, ist nicht so ganz erstaunlich. Aber man kann, glaube ich, notwendige Bedingungen dafür finden, dass etwas Wissenschaft ist. Und Herr Buchmüller hat einige dieser Bedingungen genannt. Zum Beispiel, dass Hypothesen aufgestellt werden, dass diese Hypothesen begründet werden, dass sie so begründet werden, dass sie intersubjektiv nachvollziehbar sind. Und dass man
also
bereit
von mehreren ist, Personen überprüft
ja,
werden.
Ja, nicht jeder, der sozusagen, natürlich, man braucht bestimmte Vorkenntnisse, man braucht guten Willen, aber dann kann man das verstehen, wenn man da bereit ist, Arbeit zu investieren. Und zwar eigentlich in allen Fächern, auch in allen Beiträgen. Man kann das nachvollziehen, wenn man es will. Und dann muss ein Wissenschaftler natürlich bereit sein, auch jede beliebige Hypothese zurückzuziehen, wenn sie sich nicht bestätigen ließ. Das sind schon einige Merkmale. Das reicht nicht für eine Definition aus, aber das sagt sehr viel, was das für eine Art von Unternehmen ist. Insofern würde ich ganz zustimmen. Und darüber hinaus denke ich auch, dass es sowas wie etwas gibt, was man in der Philosophie als Familienähnlichkeit bezeichnet. Das heißt, wenn Sie eine Familie betrachten, die hat auch nicht, da hat nicht jeder sozusagen die gleiche Nase. Aber die Tochter hat vielleicht eine ähnliche Nase wie der Vater und die Augen sind ein bisschen wie bei der Mutter. Das heißt, es gibt sozusagen Eigenschaften, die von verschiedenen Familienmitgliedern geteilt werden, ohne dass sie zu allen Familienmitgliedern passt oder die das aufweisen. Und so ist es in Wissenschaften, glaube ich, auch. Also haben doch Wissenschaften teilweise mehr als diese notwendigen Bedingungen gemeinsam, nur dass die eben dann nicht in allen Wissenschaften instantiiert sind.
Also so ein paar kommen von den Ur-Ur-Urgroßeltern aus der Philosophie dann doch noch bei allen an.
Naja, es gibt einfach, also ich denke zum Beispiel, dass die Philosophie und die Mathematik zwei Wissenschaften sind, die sehr, sehr viel gemeinsam haben. Aber Gemeinsamkeiten, die man jetzt nicht allen Wissenschaften unterstellen kann. Nicht? Und das ist auch informativ, diese Gemeinsamkeiten zu kennen, zusätzlich zu den notwendigen Bedingungen, die etwas Eigenschaften, die etwas haben muss, um überhaupt eine Wissenschaft zu sein.
Herr Latif, Sie hatten eine konkretere Gemeinsamkeit entdeckt, nämlich die Klimawissenschaften. Wo haben Sie sie gefunden in dem Buch überall?
Ja, wir haben ja was zu den Viren gehört und dann ist man natürlich auch automatisch bei der Frage, wie Klimawandelphänomene oder Krankheiten wie Malaria beispielsweise beeinflussen könnte. Das Ganze hat natürlich auch sehr viel mit Hygiene zu tun, aber nicht nur eben, ne, sondern auch mit den Umweltbedingungen. Und so kann man praktisch nahtlos durchgehen, weil Klimawandel betrifft natürlich auch in gewisser Weise die Sicherheitsarchitektur auf unserem Planeten. Damit sind wir auch bei der Friedensforschung beispielsweise. Das Ganze hat natürlich auch zu tun mit sehr vielen kulturellen Aspekten. Also wenn wir zum Beispiel wissen wollen aus der Vergangenheit, wie war denn das Klima, können wir es ja zum Teil jedenfalls nur indirekt machen, über Baumringe zum Beispiel, aber es ist natürlich alles ein bisschen ungenau. Ne? Aber da haben wir dann eben auch Hilfsmittel, zum Beispiel über Gemälde. Ja? Warum hat man in der Romantik so schöne Sonnenuntergänge und all sowas Tolles gemalt? Das hatte ja seinen Grund. Ja, das war eben sehr viel Vulkanaktivität, sehr viel Asche in der Luft. Das produziert eben diese tollen Sonnenuntergänge. Ja? Das heißt, da gibt es also sehr viele Verbindungen. Oder nehmen Sie die Musik. Ja? Man kann sich natürlich fragen, woher wusste Vivaldi eigentlich, also wenn man die vier Jahreszeiten hört, woher wusste der Kerl eigentlich so genau, wie sich klirrende Kälte anfühlt oder anhört in diesem Fall, ja? Weil er in der kleinen Eiszeit gelebt hat, weil die Lagune von Venedig zugefroren war. Das sind natürlich irgendwo auch harte Fakten, die wir benutzen können. Ja? Und deswegen sagte ich eben, es gibt kaum einen Bereich, der nicht irgendwie auch mit dem Klima verbunden ist, weil Klima, das wissen wir auch, hat schon immer auch gesellschaftliche Prozesse sehr stark mit beeinflusst. Stichwort 30-jähriger Krieg, Unruhen, der Aufstieg und der Untergang von ganzen Zivilisationen, beispielsweise die Maya-Kultur, auch da hat der Klima eine Rolle gespielt. Deswegen ist gerade beim Klima, glaube ich, tatsächlich es gegeben, dass es, ich sagte ja, eingangs direkt oder zumindest indirekt da enorme Überschneidungen gibt. Zum einen natürlich, was die Methoden angeht, aber eben auch, was, ich sage jetzt mal dieses blöde Wort, was das Wissen angeht. Ja, also, das Wissen kann gegenseitig genutzt werden.